Podcast der Deutschen Bogenvereinigung. Wir haben uns den Erhalt und die Erforschung europäischer Bogen und Schlösser zum Ziel gesetzt. Hallo, wir sind im Europäischen Bogeninstitut auf der Philippsburg, oder man müsste eigentlich eher sagen auf Schloss Philippsburg, weil das hier ein Schloss ist, was in der Renaissance erbaut wurde und wo man sich informieren kann über alle Aspekte von Burgen, Schlössern und Herrenhäusern im europäischen Raum. Mein Name ist Isabel Grunack-Walz. Mir gegenüber sitzt Herr Dr. Reinhard Friedrich, das ist der Leiter des Europäischen Bogeninstitutes. Und wir haben uns heute das Thema vorgenommen, wo standen Bogen und Schlösser oder wo stehen Bogen und Schlösser? Was ist der richtige Standort? Was hat dazu geführt, dass man einen Standort ausgewählt hat? Was waren denn die Kriterien für den Standort, Herr Friedrich?
Ja, erstmal natürlich die großen landschaftlichen Voraussetzungen. Also wir unterscheiden in der Burgenforschung zwischen Höhenburgen und Niederungsburgen, sprich Wasserburgen. Das ist natürlich schon mal die landschaftliche Voraussetzung. Am Niederrhein und im Münsterland und in der ganzen deutschen Tiefebene gibt es wenig Höhen, die man nutzen kann. Höhen sind normalerweise vom militärisch gesehen vom Vorteil. Also hat man dort die Dinge, die man nutzen konnte, für genommen, um sich dann auch ein bisschen zu befestigen. Das ist im Grunde ein Wassergraben drumherum. Manchmal wurde ein Hügel aufgeschüttet, auf dem dann der Turm errichtet wurde, die Motte. Also insofern hat die Landschaft schon den Burgenbau geprägt. Anders ist es natürlich hier am Mittelrhein oder auch in Süddeutschland, wo man dann gerne die Höhenlage genutzt hat. Die Höhenlage ist militärisch gesehen natürlich von Vorteil, aber auch wie heute musste einem der Baugrund erstmal gehören oder zugewiesen werden. Also es gibt die Möglichkeit im dichter besiedelten Gebiet, wo schon viele Burgen oder schon einige Burgen standen, da brauchte man die Erlaubnis des Landesherrn, ursprünglich ein Königsrecht, um überhaupt eine Burg bauen zu dürfen. Dann brauchte man die finanziellen Ressourcen oder hat sie eben von seinem Landesherrn bekommen und dann musste eben der Bauplatz auch im Eigentum von einem selbst oder des Landesherrn sein.
Ja, und die Burg hatte ja auch eine wichtige Funktion in Sachen Sichtbarkeit. Also die Burg steht ja da und jeder kann sehen, hier ist der Burgherr und hier sorgt der Burgherr für Recht und Gerechtigkeit in seiner Landschaft.
Ja, das ist ein wichtiger Aspekt, die Sichtbarkeit. Und da bleiben wir jetzt mal hier dann im Mittelrheintal, weil wir hier die Höhenburgen haben und das Mittelrheintal hier auch sehr, sehr bekannt ist in der als Burgenlandschaft, wie manche Leute sagen. Man suchte nach einem Bauplatz, der musste weithin sichtbar sein, um also diese Wechselwirkung, die Burg als Struktur für die Region, wurde von Weitem gesehen. Und man wollte natürlich auch einen Ausblick haben und auch eine militärische Schutzfunktion haben. Also hier gibt es sehr viele Burgen, die liegen in sogenannter Spornlage, weil sie von drei Seiten aus durch Steilabfälle nicht zugänglich sind. Man musste dann die vierte Seite durch eine Befestigung, einen Halsgraben und eine Schildmauer dann besonders sichern. Also insofern spielt natürlich die Höhenlage und die Möglichkeit, diesen Platz zu befestigen, eine wichtige Rolle. Und man wollte eben gesehen werden, ganz genau. Die Burgen sind ein wichtiges Zeichen der Macht und waren dann auch für viele Leute sichtbar. Es gibt ein sehr schönes Beispiel hier auch in der Nähe, die Burg der Grafen von Sayn, ein wichtiges Dynastengeschlecht. Die ältere Anlage lag eigentlich für das 11. Jahrhundert recht gut, den Seinbach ein Stückchen, ein, zwei Kilometer von der Rheinebene weg, auf einem schmalen Grat. Aber dieser Bauplatz ist dann später verändert worden für die neue Burg Sayn, die wir heute als Burg Sayn kennen. Die liegt eben gerade auf einem Felssporn, der dann wirklich weit ins Neuwiederbecken hinein sichtbar ist. Also da spielte gesehen werden können bei der Verbesserung der Burgenlage gewissermaßen eine wichtige Rolle.
Ja, und dann gibt es die Burgen, die man an Stellen errichtet, wo man weiß, hier könnten jetzt die Kriegszüge oder hier könnten die Feinde entlang ziehen und man will das verhindern durch eine Burg.
Das ist aber, ja, das wird viel diskutiert. Eine Burg bewacht die Straße oder man kann eben schon von Weitem sich nähernde Kriegsheere erkennen. Das ist aber ganz selten der Fall gewesen. Also diese militärischen Sperranlagen, die gibt es schon, aber die sind dann wirklich von der Landesherrschaft initiiert worden in einem größeren Kriegsfall. Die übliche Lage ist dann schon die weithin Sichtbarkeit, eine gewisse militärische Funktion natürlich, aber eben auch die weite Sichtbarkeit in die Ebene. Es sind ja keine großen Heere, die durch die Gegend ziehen. Das wäre dann schon die Aufgabe des Landesherrn gewesen, da entsprechend Gegenmaßnahmen zu ergreifen. Da konnte er auch dann günstig gelegene Burgen für diese Zwecke nutzen. Aber die wurden jetzt nicht speziell gebaut, um ein Tal abzuriegeln, wenn sie gleich auch an Tälern liegen, natürlich.
Wow, jetzt habe ich einiges gelernt. Das war nämlich tatsächlich ein Irrtum, dem ich immer aufgesessen war. Ich habe aber auch an einer Stelle gelesen, da schreiben Sie, dass man Burgen gerne an den Verbindungswegen großer Handelsstraßen gebaut hat, weil da die Versorgungslage besonders gut war.
Genau, das ist das andere, der wichtigere Aspekt. Solange es noch ging, man müssen so ein bisschen unterscheiden zwischen Altsiedelland und Rodungsgebieten. Da komme ich aber gleich noch dazu. Bleiben jetzt erstmal im Altsiedelland oder an der Grenze zum Altsiedelland. Da sind Burgen ja als strukturierende, ja nicht Gebäude, sondern als strukturierende Maßnahmen auch an die Einbindung in die Besiedlung interessiert und auch gebunden. Man wollte also in das Siedlungsgeschehen eingebunden sein und hat deshalb natürlich die Nähe zu Straßen und Wegen gesucht, nicht um diese Straße zu bewachen und sperren zu können. Das geht oft von einer Burg ja gar nicht so sehr, sondern um einfach besser in das Leben und auch in die Versorgungslage eingebunden zu sein. Das ist eine Wechselwirkung. Natürlich konnte man auch von der Burg dann mit Truppen bestimmte Teile kontrollieren, aber die eigentliche Bedeutung war, dass man mehr in das Geschehen eingebunden war und nicht völlig, völlig abseits gelegen hat.
Und das sind so die typischen Burgstädtchen, die wir heute so schön finden, wo es dann die Burg gibt, aber wo es dann auch eine Besiedelung rundherum gibt und eigentlich die Stadt oder das Städtchen drumherum wächst.
Ja, der Flecken, also zu einer Burg gehört ja im Grunde auch gehören Versorgungseinheiten. Das sind zumindest ein Hof, der in der Nähe liegt oder mehrere. Besser war es, wenn man das ganze Dorf quasi bei der Burg hatte. Da gibt es viele, viele tolle Beispiele, Dill oder Eppstein. Und manchmal, oder man war da interessiert, dass dieses sich bildende oder schon bestehende Dorf zu Füßen der Burg dann irgendwann Stadtrechte erhält. Auch diese Möglichkeit gab es dann. Burg und Stadt wird ja noch ein eigenes Thema werden. Aber diese Wechselwirkung Burg und die Besiedlung zu Füßen der Burg ist eine ganz wichtige Sache, die uns auch zeigt, wie Burgen eben in die Besiedlungsstruktur eingebunden sind. Das zeigt uns das andere Beispiel vielleicht sogar noch mehr, denn in einer Phase, wo im Grunde das Altsiedelland schon eine große Burgendichte hatte und einfach kein Platz und auch keine Baurechte und Herrschaftsmöglichkeiten waren, gibt es die Möglichkeit, sich eigenes Land zu roden. Also diese sogenannten Rodungsburgen spielen eine große Rolle, weil dann einige Adlige oder auch viele Adlige die Möglichkeit hatten, sich ein eigenes Territorium zu gründen. Man musste aber in die Wildnis gehen und sich dort eine Burg erschließen, bauen und auch die Region erschließen. Also viele Orte tragen ja noch den Namen Rod in sich, also das sind typische Rodungsorte. Und Burgen, die in diesen Gebieten gebaut wurden, haben auch typische Namen wie Wildenstein, Waldeck, Tannenfels. Also das sind alles Hinweise, dass die Burgen nicht im Altsiedelland entstanden, sondern in den neu zu erschließenden Regionen am Rande des Altsiedellandes.
Und in welcher Zeit war das vornehmlich?
Das ist im 12. und vor allem 13. Jahrhundert, als im Grunde das Altsiedelland, wenn wir es so sehen wollen, hier im Rheintal haben wir das ja sehr schön, im Oberrheingraben oder am Niederrhein auch, wenn das, als das Altsiedelland schon relativ dicht besiedelt war, war die Möglichkeit, in eine Rodungslandschaft zu gehen, sich dort eine Herrschaft zu erschaffen gewissermaßen. Natürlich notwendig und auch weit verbreitet. Ja. Nicht zu weit weg, Tagesmarsch von dem Altsiedelland, aber man hat eben wirklich eigene Herrschaften neu erschlossen in der Wildnis.
Und das waren dann auch Selbstversorger, kann ich
Das
mir
waren auch
vorstellen.
Selbstversorger, die natürlich auch ihre Herrschaften da, ihre kleinen Dörfer als ihren Grundbesitz oder die ihnen zur Verfügung stehenden Bereiche hatte. Ich habe das selber mal untersucht im Hunsrück. Da gibt es einige Orte, Rodungsorte, die quasi noch heute mitten einer Rodungsinsel liegen, so dieser Feldbereich, von dem aus dem zentral liegt das Dorf. Und ringsherum ist eben der Teil gerodet, so 1 Kilometer Fußmarsch. Und irgendwo in diesem Bereich liegt dann auch eine Burg. Eine einfache, manchmal eine Holzerdeanlage, aber das ist die Burg, die zu dieser Herrschaft gehört. Wobei nicht genau zu untersuchen ist, war jetzt zuerst die Burg da und ist dann gerodet worden oder haben andere gerodet und dann hat die Burg sich da reingesetzt und diese Herrschaft strukturiert. Dazu müsste man feiner datieren können. Aber dieser Zusammenhang kann man zwischen einer neuen Burg in der Wildnis, die diesen Namen auch noch trägt, und den zwei, drei zugehörigen Dörfern, kann man gerade in diesen Rodungslandschaften sehr gut ablesen. Auch ein interessantes Forschungsthema.
Ja, vielen Dank. Ich glaube, ich werde jetzt ganz anders durch die Landschaft gehen und werde mir die Orte, wo die Burgen stehen, mit ganz anderen Augen ansehen, nachdem ich so viel darüber erfahren habe, was alles Kriterien sind, warum man an einer bestimmten Stelle eine Burg erbaut hat.
Ja, da
Vielen
gibt es
Dank.
auch noch interessante Beispiele, wenn ich das noch einflechten darf. Also klar, die Region bestimmt das Bild der Burg, die Wasserburg aus Backstein erbaut, wenn man wenig Steine hat und dann gelernt hat, Lehm zu brennen, ist typisch eben für die Niederungslandschaften. Hier und im Süddeutschland kennen wir die Höhenburgen. Und es gibt ein interessantes Beispiel, das ich mal in einem Vortrag gehört habe, mit welchen Augen man auf einen möglichen Bauplatz geblickt hat. Der Bischof von Basel, der natürlich sehr mächtig war und der keine mögliche ihn bedrohende Burgen in seinem Herrschaftsgebiet haben wollte, hat einfach alle möglichen dafür geeigneten Burgplätze aufgekauft. Da ist nie eine Burg gebaut worden, eben genau zu diesem Zweck hat er sie aufgekauft, damit dort eben nichts errichtet wird. Aber daraus kann man so ein bisschen schließen, auch mit welchen Augen die damaligen Menschen danach geschaut haben, welche Standorte für Burgen besonders geeignet sind.
Und wann war das?
Das war auch im 13. Jahrhundert.
Vielen Dank. Ich freue mich schon sehr darauf, dass wir uns an dieser Stelle mit einem weiteren interessanten Thema rund um die Burgen, Schlösser und Herrenhäuser wiederhören und hoffe, alle sind wieder dabei beim Podcast der Deutschen Burgenvereinigung. Mein Name ist Isabel Grunack-Walz und mir gegenüber sitzt Herr Dr. Reinhard Friedrich vom Europäischen Burgeninstitut. Bis bald!